Hallo Philipp.
Hallo Antonia. It's a special day.
It's a special day. Wir müssen auch wirklich jetzt allen erzählen, warum wir gerade so, also das muss von Anfang an klar sein.
Eigentlich muss
heute
es klar
ist
sein.
Die Premiere.
Ja.
Philipp und ich sehen uns während der Aufnahme.
Aber bevor wir das, ich muss kurz das Fenster schließen, weil ich vergessen, weil hier singen die Spatzen und die Mauer sieht da so schön. Aber jetzt kommt ein Flugzeug, das ist nicht gut. Warte mal eine Sekunde oder erzähl was.
Ja, ich kann ja jetzt gucken. Ich sehe ja, wie du dich bewegst. Ich sehe, wie du das Fenster zumachst. Das ist ja wunderbar. Erzählen, okay, was soll ich denn erzählen? Ich brauche dich.
Ich bin wieder da. Also es ist sehr ungewohnt, weil wir uns sehen. Ich meine, wir haben uns schon mal gesehen. Aber es ist jetzt eine ganz andere Situation. Bisher haben wir immer aufgenommen, ohne uns zu sehen. Und jetzt sind wir per Skype und Laptop miteinander verbunden. Ich weiß nicht, ob das besser wird oder schräger.
Ich weiß es auch nicht. Wir werden es jetzt einmal probieren. Gerade es könnte sein, dass es schon so ein bisschen ablenkend ist. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie es läuft.
Ne? Genau, machen wir. Sonst kann ich ja auch die Kamera ausmachen, wenn es uns zu läppsch wird. So, ich trinke einen Schluck Kaffee.
Ich auch.
Wie geht's dir?
Oh, das wird der Alexander gar nicht mögen.
Das schlürfen wieder, ne?
Unser Aufnahmeleiter sozusagen.
Ja, was hast du heute Morgen gesehen, nachdem du in den Spiegel geguckt hast?
Das willst du nicht wissen.
Hör mal,
nein, ich habe heute Morgen wirklich im Bett gelegen und die Vorhänge waren noch zu und habe einen Baumläufer gehört.
Oh.
Der, möchte ich sagen, einen wirklich wunderschönen Ruf hat.
Ja.
Ich habe auch gerade überlegt, ob ich den jetzt raussuche. Ja, nee, das ist eine Melodie. Der hat eine richtige Melodie. Und ich kann die gerade nicht nachmachen, weil sie ärgert mich auch. Weil eigentlich finde ich die so schön. Und wir haben hier im Hof scheinbar im Nachbargarten ist so ein kleiner Garten, der ist so ein bisschen verwilderter und hat so zwei ältere Bäume. Und ich glaube, da lebt der.
Ja.
Der ist mir damals schon aufgefallen, weil ich den sehr hübsch fand und nicht wusste, was das für ein Vogel ist. Und der sieht ja, wenn der auf dem Boden sitzt, aus wie eine Maus.
Ja.
Also ich dachte, was ist das? Weil man die Beinchen nicht sieht. Man sieht eben nur diesen
so eine Kugel.
Körper. Ja, genau.
Das ist aber eine sehr schöne Beobachtung. Hat man ja auch nicht alle Tage.
Nee, und der wohnt hier und deshalb höre ich den immer besonders laut, weil wir
im ersten Stock hat er eine kleine feine Wohnung.
Der ist Untermieter bei mir und hat er hier das kleine Zimmer. Also auf jeden Fall ist er hier im Hinterhof und deshalb schallt der gegen die Wände und man hört ihn sehr laut und das freut mich.
Ach, wie schön, wenn man im Bett liegt und schon damit aufwacht, dann ist der Tag auch eigentlich gerettet. Oder?
Absolut. Ja, absolut.
Toll.
Absolut.
Also
das war wirklich heute Morgen.
Sehr schön. Ich habe auch was
zu erzählen.
Und bei dir. Ist mein Morgenreport muss beginnen mit einem Abendreport, weil ich bin in Berlin derzeit. Ich arbeite gerade wieder ganz normal und viel in Berlin unter der Woche und bin gestern Abend an einem schönen Sommerabend bei meiner Freundin Anja auf dem Balkon gewesen. Und die wohnt in Neukölln, dritter Stock, so ganz typisch Altbau und diese Häuserschluchten. Also man guckt richtig in diese, Häuserschluchten. Man kann es gar nicht anders beschreiben. Und da, das wusste ich noch aus dem letzten Jahr, dass da wirklich viele Mauersegler sind. Und die sind uns gestern den ganzen Abend so um die Köpfe geschwirrt und immer in so Gruppen.
Das ist so schön.
Und auch richtig nah gekommen. Ich habe auch ein Video gemacht, habe ich auch auf unsere Insta-Seite gut zu Vögeln Podcast hochgeladen. Und sie sind so ganz nah gekommen und das war so schön, was wir auch bei der Folge besprochen haben, zu beobachten, wie die zwischendurch waren die ganz still und dann sind sie aber, als hätten sie sich zufällig so zusammengefunden in der Luft, waren sie auf einmal so eine Gruppe von 10 und sind dann so immer im Kreis geflogen und haben dabei geschrien und dann haben sie sich wieder am ganzen Himmel verteilt und dann, man hat das Gefühl, als würden die zufällig sich begegnen und merken, ach komm, jetzt machen wir noch mal eine Runde. Und dann sind die so wie so kleine Rennautos immer um den Block. Also ich weiß nicht, ob die das aus Spaß machen und ob die dann in diesen Ruhephasen wirklich oben sind und was zu fressen fangen. Und das andere machen sie nur als wirklich, es sah auch echt so aus, als hätten die so richtig Bock, als würden die so üben oder keine Ahnung.
Ich glaube das auch. Ich glaube, also das ist genau das, was man immer wieder fühlt und auch sieht, wenn man so Mauersegler beobachtet in Gruppen. Ich glaube wirklich, dass das auch ein Gruppenverhalten ist, ja. Wie so eine, so, ja, sich das sozial, gegenseitig, ja, genau, so, ja. Und dass das auch mit Spaß zusammenhängt.
Ja, das aber sieht gut, auf jeden Fall so aus. Also ich würde ja da gerne mitmachen, aber
ja,
das würde nicht funktionieren.
Aber das habe ich gesehen, das Video, das ist so schön. Und das ist auch wirklich diese Grüppchen, ja, von Mauerseglern. Hier in Köln sieht man immer nur 2, 3. Und in Berlin hat man wirklich manchmal das Glück und sieht, weiß ich nicht, 10, 15 ja, Mauersegler.
Also am Himmel waren gestern bestimmt so 30, so am ganzen Himmel verteilt. Und dann haben die sich eben immer zu diesen kleinen Ferrari-Gruppen von so 10 oder so, also 10 Vögel zusammengetan.
Ja.
Superschön. So, und jetzt zum richtigen Morgenreport. Heute nämlich auch. Also ich sitze jetzt bei uns in Kreuzberg in der Wohnung und im Hinterhof sind Brütenmauersegler. Über dem Fallrohr einer Regenrinne, oben ist so ein Loch zwischen Rinne und Dach und da schlüpfen sie raus und stürzen sich in die Tiefe. Das ist auch sehr schön zu beobachten. Also ganz
und sag mal, toll. Ich habe das, du hast mir das ja eben geschickt, da sieht man dann auch, wie die manchmal zu diesem Nest fliegen, aber die sind nur wirklich, also die, das sieht so aus, als würden die nur so was da reinwerfen und wieder wegfliegen.
Ja, ich glaube, das machen die. Das machen Schwalben übrigens auch. Die fliegen oft zu ihrem Nest und landen gar nicht.
Okay. Also ich weiß nicht. Gucken.
Nee, nur mal gucken. Gucken, ob man die Heizung, ob man die Herdplatte ausgemacht hat.
Ja.
Ob man, ja, ob man nicht aus Versehen noch den Kaffee in der Kaffeebutt auf dem Herd hat, dann, bevor man einkaufen geht.
Ja. Ob da überhaupt Zwanghaft. Noch jemand drin ist.
Die haben Zwänge.
Die sind Zwänge.
Das sind Zwängler.
Das sind Zwangvögel.
Wir müssen einen Psychotherapeuten einladen. Das sind Zwängler. Voll am Stressen, weil die immer noch mal zurückgehen.
Ha, Mauerzwängler. Mauerzwängler. In Gruppen.
Gott, Entschuldigung. Nee, aber das ist, wäre interessant mal heraus.
Warte, ich muss noch mal kurz gucken. Einen Moment.
Aber genau so sieht es aus. Habe ich jetzt das Fenster zugemacht oder nicht?
Mann.
Ja.
So. Ich kann nicht. Ja.
Aber ich dachte immer früher, die würden irgendwie die Jungvögel so rauslocken, dass die sozusagen nicht mehr füttern, sondern nur kurz Kuckuck machen und wieder wegfliegen, damit die irgendwie rauskommen. Kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. Ob die, könnte jetzt auch schon soweit sein, dass die Jungen auch fliegen. Es ist ja jetzt schon echt, die sind jetzt ja schon fast 2 Monate hier.
Das kann sein. Das kann sein. Einfach animieren, ne? Das machen ja auch zum Beispiel, hier, wie heißen denn noch, hab ich mal einen Film gesehen, der war so interessant und zwar
Kingfisher.
Kingfisher. wie heißen sie denn? Kingfisher.
Eisvögel,
Entschuldigung. Ja. Und da ist es wohl auch so, dass die Eltern die Kinder oder die Jungvögel immer so animieren. Die gehen dann ins Nest und laufen wieder raus und dann gehen sie wieder rein und laufen wieder raus, damit die so hinterherkommen.
Oh.
Total süß.
Ja, und ich glaube, Meisen und so machen das auch, dass sie irgendwann weniger füttern. Also nicht mehr mit jedem Wurm sozusagen reinschlüpfen ins Nest, sondern sich manchmal davor setzen und damit rumwedeln, damit die sich dann trauen.
Ja, gut. Also man weiß es bei den Mauerseglern nicht. Sind sie Zwangis oder gibt es einen wirklichen Grund, warum sie das machen?
Ja, genau. Das muss man muss auch nicht immer alles wissen. Und das finde ich ja auch so schön. Also ich meine, wenn die uns beobachten würden, die Vögel, was wir so den ganzen Tag machen, würden die sich auch wirklich denken, was ist eigentlich bei denen los?
Absolut.
Also,
absolut.
Sorry, aber das ist wirklich, muss man nicht immer alles ergründen. Ich finde das ganz schön, dass die so Dinge machen, die wir nicht verstehen.
Ja.
Ach, schön. Ja, und apropos Meisen, bei uns auf dem Land habe ich am Wochenende gesehen, dass die Blaumeisen ihre zweite Brut in demselben Kasten haben wie vorher. Das hat mich sehr gefreut.
Okay.
Weil es den Blaumeisen, die sind früher nicht so gut ging. Und bei uns sitzen sie im selben Kasten und man hört auch schon die kleinen Piepsen.
Aber war da nicht auch irgendwas, dass der Eichelherr die geholt hat? Oder der
ja, das haben meine Nachbarn mir erzählt, aber das stimmt sie nicht. Der hat einen kleinen Spatzen geholt, was genauso traurig ist. Der Eichelherr hat sich tatsächlich öfter schon einen kleinen Vogel geholt. Und das ist sehr dramatisch immer, weil dann fliegen immer die ganzen... Also Spatzen sind echt viele bei mir im Garten inzwischen. In Schwärmen fliegen die immer hinter dem her und schimpfen ganz laut und so. Also ist ja auch verständlich.
Mhm.
Genau. Aber
der Eichelherr.
Der Eichelherr hat sich Spatzen geholt. Es kam dann raus im Gespräch mit mir, dass es nicht die Meisen waren.
Gott sei Dank.
Ja.
Also ich meine auch mit den Spatzen. Ich meine nur, weil es denen so schlecht ging, diesen Frühling. Ne?
Ja, aber der Eichelhäher ist eben, haben wir ja in unserer Folge erzählt, ist eben auch ein Allesfresser. Und wenn der Junge hat, dann ist der relativ rabiat. Die brauchen eben Proteine. Da ist nicht viel mit Nüsschen und so.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist so.
Ja, ja.
So, jetzt haben wir über alle Vögel geredet, aber noch nicht über unseren Thaisvogel. Wollen wir da nochmal hinkommen langsam? Oder,
absolut, lassen wir das lass heute? Uns mal. Tschö. Nee, also der Tagesvogel sollte jetzt angesprochen werden und ich freue mich, was man auch bei der letzten Sendung wahrscheinlich gehört hat, sehr, dass wir diesen Vogel gezogen haben. Und zwar ist es das Rotkehlchen.
Das Rotkehlchen.
Und das Schöne an diesem Vogel ist, glaube ich, dass die meisten Menschen den kennen und wissen, über welchen Vogel wir reden, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Auf jeden Fall die sich den Podcast anhören und haben wahrscheinlich auch ihre Erfahrungen mit dem Vogel gemacht.
Ja.
So oder so, in irgendeiner Form. Und da wollte ich dich auch als erstes fragen, an was denkst du denn, wenn du Rotkehlchen hörst? Was ist so dein erster Gedanke?
Mein erster Gedanke ist tatsächlich Garten. Also so richtig Garten, nicht irgendwie, also schon so ein enger, bewachsener Garten, wieder mal wie der Garten meiner Eltern, der so über viele Jahre wachsen durfte, mit sehr viel Gebüsch und Hecken, Unterholz, auch sehr eng und eher schattig. Daran denke ich dann denke ich daran, wie das Rotkehlchen mich früher immer, wenn ich irgendwie im Garten war bei meinen Eltern und was gemacht habe oder meinem Vater geholfen habe im Garten, irgendwas gebuddelt habe oder keine Ahnung, wie das Rotkehlchen irgendwie gefühlt, wie so ein kleiner Schatten, immer irgendwo saß und einen beobachtet hat. So. Also
ja.
So ein Vogel, der sehr, deswegen ist er auch so beliebt, glaube ich, weil er eben sehr präsent ist. Also der setzt sich gerne irgendwo hin und man hat das Gefühl, er beobachtet einen und ist so ein bisschen, also in England nennt man ihn ja auch deswegen Gardener's Friend, also der Freund des Gärtners quasi, was ganz süß ist, was aber auch sehr gut passt, weil die einen so im Garten bei der Arbeit begleiten irgendwie. Das ist meine Assoziation.
Absolut. Ja, ja. Also ich glaube, bei mir ist es ähnlich, auf jeden Fall, was die Location anbelangt, die du gerade beschrieben hast. Also es ist
durchaus der Garten meiner Eltern. Den ich,
also als ich im Garten deiner Eltern oft war in meinem Leben. Nein, und jetzt in letzter Zeit, nein, Quatsch. Aber ich bin auch mit dem Vogel aufgewachsen, weil meine Eltern einen Garten haben. Und da war das Rotkehlchen auf jeden Fall auch oft da. Und ich fand es immer besonders schön. Ich habe ja nicht wie du mich schon in jungen Jahren mit Vögeln beschäftigt, fand sie immer süß, aber konnte sie nicht unterscheiden richtig. Und ich glaube, das Rotkehlchen ist ein Vogel, der von Anfang an mein Interesse geweckt hat, weil ich es sehr schön finde. Es ist so ein Prototyp des Singvogels, finde ich, so von der Statur her, dieser rote diese rote Brust und die großen Augen und überhaupt dieser Schnabel und die langen Beinchen und dieser aufrechte Sitz. Also das ist ein sehr hübscher Vogel und irgendwie, warum, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist es auch macht das auch Sinn. Immer wenn ich ein Rotkehlchen gesehen habe, dann habe ich das alleine gesehen. Das ist jetzt kein Vogel, der wie ein Spatz oder wie eine Amsel oftmals mit dem Partner oder mit einer Kolonie zusammen unterwegs ist, sondern
ist so ein
Vogel, den sieht man alleine.
Das stimmt.
Und der sitzt irgendwo alleine.
So du sagst, stimmt. Stimmt, oder? Eigentlich sitzt man, ich habe die noch nie zu zweit gesehen, glaube ich.
Einmal. Ich habe hier auf dem Balkon bei mir war mal ein Weibchen und ein Männchen, also scheinbar, also ein Pärchen hier.
Okay.
Könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten immer alleine. Und
deswegen,
ich denke, das macht auch Sinn, wenn man sich so ein bisschen mit dem Vogel beschäftigt.
Total, und deswegen war ich aber, das weiß ich noch, als Kind war ich irgendwann geschockt, dass das Weibchen genauso aussieht. Das heißt geschockt, ich war überrascht, weil irgendwie hat man immer mit dem Rotkehlchen, das da sitzt, assoziiert, das ist das Männchen. Ich weiß nicht warum, weil es so bunt ist auch. Ne? Also und es ist ja wirklich für einen heimischen Vogel, es ist ja so normal, also jeder kennt es, man sieht es häufig, aber man muss sich ja nochmal echt vergegenwärtigen, das ist echt ein bunter Vogel, dieses Knallorange oder Rot. Und ich wusste lange nicht als Kind, dass das Weibchen genauso aussieht. Ich glaube, man ist ganz unterbewusst davon ausgegangen, dass das Weibchen irgendwie aussieht wie ein kleines Amselweibchen oder so, keine Ahnung.
Ja.
Wie die Jungvögel ja übrigens aussehen. Die Jungvögel von Rotkehlchen sehen aus wie kleine Amselbabys auf den ersten Blick. Also diese rote Färbung kommt erst später. Aber dann sind Männchen und Weibchen exakt gleich gefärbt.
Ja, und also zu jungen Rotkehlchen, weil du es angesprochen hast, möchte ich etwas erzählen, weil das sind auch wieder so Prototypen des Singvogelkükens, ja, mit diesem riesen Schnabel. Und meine Mutter hat Vögel aufgenommen, um sie hochzupäppeln. Sie hilft so einer Tierschützerin aus dem Kreis Aachen, die immer Singvögel nimmt. Und sie hatte eben zwei Bachstelzen, ein Rotkehlchen und zwei Spatzen.
Die aus dem Nest gefallen sind, oder?
Ja, verschiedene Gründe. Muss
man vielleicht nochmal kurz erklären, wenn man nicht weiß, was Peppler ist. Also.
Ach so, also verschiedene Gründe. Die Spatzen wurden wohl von einem Schornsteinfeger einfach mit Nest neben eine Mülltonne gestellt.
Cool.
Also das Nest wurde scheinbar entfernt. Mhm. Das Rotkehlchen weiß ich nicht genau, warum es da war. Und die Bachstelzen wurden gefunden ohne Mutter. Mhm. Und waren sehr, sehr jung, wahrscheinlich aus dem Nest gefallen oder wie auch immer. Mhm. Und sie hatte dann also diese im Badezimmer so die Auffangstation aufgebaut. Und ich bin dann einmal sie besuchen gegangen und das werde ich auch posten. Also es war so unglaublich süß, dieses Rotkehlchen zu sehen, wie mutig und auch angstfrei. Ja, also die Spatzen waren super dicht beieinander und immer in der Ecke. Und die Bachstelzen waren auch eher untereinander, aber nicht so scheu wie die Spatzen. Aber das Rotkehlchen mit diesen braunen Federn und dann hat es oben so einen Flaum. Ja. Ne? Es hat oben so ganz so einen Flaum.
So drei Haare.
Das hing bei meiner Mutter auf der Schulter und guckte immer so von oben, was es denn jetzt hier gibt zu essen. Und das passt auch so gut zu diesem Vogel.
Ja.
Weil, abgesehen mal davon, dass er super süß aussah, und das posten wir gleich bei Instagram, also Gut zu Vögeln Podcast. Instagram müsst ihr euch angucken, ist wirklich extrem süßes Video. Aber auf der anderen Seite konnte man auch sehr viel ablesen vom Charakter dieses Vogels, nämlich eben ein sehr mutiger Vogel und sehr,
aufgeweckt. Ich sag mal,
selbstbewusst.
Ja, das stimmt. Und ich habe mal gehört, dass das tatsächlich auch angeboren ist bei Rotkehlchen, weil das sich in der Evolution so ergeben hat, dass große Tiere, wenn die, also dazu zähle ich auch mal Menschen jetzt, wenn die irgendwo langlaufen, dass die gewisse Insekten und Kleinsttiere aufschrecken und das Rotkehlchen sich dann da drauf stürzt so und eben diese frisst. Und das finde ich so krass, also so spannend, dass sich das also wirklich so über Jahrhunderte, Jahrtausende irgendwie das angeeignet hat, dass es heute immer noch, wenn ein Mensch im Garten was umgräbt oder irgendwas macht, sich da hinsetzt, mit seinen großen schwarzen Äuglein anguckt und das so tief in sich trägt, dieser Instinkt, da könnte gleich irgendwie eine Mücke auffliegen oder so.
Was ja auch abfallen. Stimmt. Ja, total, total. Und das merkte man auch diesem kleinen Würstchen an, was ja nicht sozialisiert war durch ein anderes Rotkehlchen, sondern saß auf der Schulter meiner Mutter nach ungelogen 4 Tagen, also sie hatte das gerade erst, und hat geguckt, was macht die Alte da, was kann ich hier doch mitnehmen? Verstehst du? Also man sah so richtig, so, was ist hier los, was gibt's noch? Weißt du? Also wirklich ein so süßes Tier. Und vielleicht, um das zu Ende zu bringen, meine Mutter hat den dann 2 Wochen aufgepäppelt und es wurde dann auch wieder zu der eigentlichen Dame gebracht und die hat den Vogel ausgewildert und ich habe gehört durch meine Mutter, dass der dann auch öfters noch
zurückgekommen
ist. Der hat jetzt Abi gemacht, ist auch ausgeflogen, auch kein Problem, aber ab und an kommt er dann auch immer wieder da zu der Stelle, wo er ausgewildert und guckt rum, ob es da was Leckeres gibt, was da los ist. Also finde ich total süß.
Ja, sehr sympathische Vögel. Also muss man sagen, da gibt es eigentlich nichts, wo wir gerade über den Eichelpeter geredet haben. Da hat man ja so ein bisschen, ist nicht alles so alles so nett bei dem gefühlt. Aber das Rotkehlchen ist ein durch und durch sympathisches Kerlchen, was man wirklich, wo man auch als Gärtner oder als Mensch der irgendwie im Park oft spazieren geht und immer an denselben Stellen vorbeigeht oder so. Man baut eine Verbindung auf zu denen, weil die eben immer da sind und einen auch so angucken. Ganz toll. Ich habe übrigens hier ein Buch liegen, das wollte ich dir zeigen, beziehungsweise auch daraus vorlesen. Das passt eigentlich vom Titel her nicht. Es heißt nämlich Wintervögel. Im Kosmos Verlag von Lars Jonsson, ein Schwede. Und das ist so schön gezeichnet. Also das sind so tolle Zeichnungen da drin von den Vögeln. Wintervögel bedeutet, er ist Schwede. Und es geht tatsächlich um die Vögel, die dort auch im Winter vorkommen oder im Winter ein besonderes Verhalten an den Tag legen. Weil im Winter eben viele Vögel auch migrieren und aus dem noch höheren Norden dahin kommen und so weiter. Und das kann man eigentlich auch sehr schön auf Deutschland beziehen. Und das Rotkehlchen ist eigentlich für mich auch nicht unbedingt nur ein Sommervogel, sondern auch ein Wintervogel. Und so kam ich da drauf, weil es gibt ja immer so tolle Bilder von Rotkehlchen, die im Schnee sitzen und so. Und da sieht man diese Färbung auch nochmal besonders, besonders. Und ist hier auch ein ganz tolles Bild drin, muss ich dir kurz zeigen. Mache ich auch ein Foto dann von.
Mach mal ein bisschen näher. Siehst Ach ja, das? Da. Ach ja, ja.
So, also ein Rotkehlchen, das sozusagen im Laub und im Schnee sitzt, wo man aber auch sieht, Super. Dass tatsächlich die Färbung gar nicht, also im Schnee fällt das natürlich sehr auf, aber der Rest vom Körper, dieses Orangene, ich glaube, an Waldboden ist das schon auch eine Tarnung. Also es ist gar nicht so, dass es jetzt so, ist ja auch nicht so ein Knallrot. Ne? Und das beschreibt er hier auch. Und ich möchte kurz vorlesen, weil es auch so schön geschrieben ist. Also,
bitte.
Früher hielt man das Rotkehlchen für eine kleine Drossel. Es ist aber näher mit den Fliegenschnäppern verwandt als mit den eigentlichen Drosseln. Seine langen Beine und die aufrechte Körperhaltung deuten auf seine hüpfende Fortbewegung am Waldboden hin. Dort sucht es nach Insekten, Spinnen und anderem Kleingetier. Mit den großen, runden Augen sieht es vorzüglich im Waldesdunkel. Oft beobachtet es von einem Stein oder tiefhängendem Ast aus den Boden. Die verschiedenen Farben des Bodens finden sich im Gefieder des Rotkehlchens wieder. Seine drosselbraune Oberseite erinnert an die Singdrossel. Dieser besondere Farbton erscheint in manchem Licht rein braun, in anderem grünbraun und im Aprillicht sogar graubeige. Das Rostrot von Stirn, Kehle und Brust grenzt an ein mildes Grau, das sich an den Brustseiten herabzieht. Die Unterseite ist hellbeige oder grauweiß gefärbt. Wenn sich das Rotkehlchen vom Betrachter entfernt, verschmilzt das Braun von Rücken und Flanken mit dem welken Laub des Waldbodens. Dann sieht man nur noch einen Streifen Rostrot, den man leicht für ein Blatt hält. Schön, oder?
Schön. Ja, total schön.
Also das finde ich sehr schön beschrieben.
Das stimmt. Das ist wirklich schön beschrieben. Und das stimmt auch. Das ist auf jeden Fall ein Vogel, der auch... vielleicht auch ist er deswegen uns auch allen so nah, weil es ist ein Ganzjahresvogel, also ein Vogel, der bleibt, ne, der nicht wandert oder nicht zieht. Nicht zieht. Sorry. Aber hat gerade, also ich weiß nicht. Und vielleicht noch eine Info dazu, die mich ein bisschen erschreckt hat. Ich wusste das davor nicht, dass der Vogel nur ungefähr ein Jahr alt wird. Also die werden gar nicht so alt. Es gab
ein Jahr
mal
ist gar nicht
Tier.
So alt, ja.
Ja, oder? Also es ist ja 1 bis 2 so Jahre.
Das will ich nicht hören. In meinem Kopf sind Rotkehlchen, das Rotkehlchen im Garten meiner Eltern ist immer noch das, was damals...
Ist 80.
Genau. Ja, das ist aber wirklich, finde ich, so schlimm. Also wenn man so eine Beziehung
aufbaut... Granny Rotkehlchen.
Oh Mann. Ja, es hat auch so dünnes Haar auf dem Kopf gekriegt und sitzt da immer noch. Nein, aber das ist halt so, Natur ist hart, ne? Also ein Jahr ist schon wirklich wenig, halte ich auch für sehr, sehr wenig. Aber, haben wir ja schon mal erzählt, Meisen zum Beispiel werden ja auch irgendwie eher so 2. Und man als Hobby-Ornithologe... sitzt man da und beobachtet Jahr für Jahr seine Meisen und denkt dann, ach schön, die Blaumeisen brüten wieder. Oder ich in Brandenburg, ach, die Schwalben sind zurück. Ja, als ob das dieselben sind. Also natürlich sind das irgendwie dieselben, aber wahrscheinlich eher die Kinder. Also, weil sonst hätte man ja auch jedes Jahr irgendwie 5-mal so viele Vögel. Also das ist tatsächlich so. Und gerade bei diesen Arten, die auch öfter brüten im Jahr. Ich glaube, Rotkehlchen und auch Amseln brüten ja 2 bis 3-mal manchmal sogar. Das deutet auch darauf hin, dass sie eben größere Verluste haben, wenn man dann nämlich insgesamt auf 10, 12 Nachkommen kommt im Jahr, wie die Meisen eben auch. Ne?
Ja, genau. Ich habe auch gelesen, dass die Rotkehlchen zweimal im Jahr brüten. Okay. Und wie du schon richtig sagst, hat das natürlich auch damit zu tun, wie sie nisten, ja, und wo sie nisten. Vielleicht können wir da auch drüber reden. Auf jeden Fall. Einmal. Das sind ja, wie gesagt, Gartenvögel oder Waldbewohner. Mhm. Und die brüten eben nicht weit vom Boden oder am Boden, ja, selbst. Und natürlich hat das auch dann, oder ja, fordert das viele Verluste in der Brut, ne? Entweder durch Menschen im Garten, die vielleicht unvorsichtig dann alles wegfegen
machen
oder sauber machen, aber auch natürlich durch viele Tiere, also ja, seien es andere Vögel, aber auch Hunde, Katzen, was auch immer.
Ja, und das ist bei Bodenbrütern eben immer ein bisschen schwierig, ja.
Genau, und da fallen die Rotkehlchen auf jeden Fall zu. Die haben dann so eine kleine Mulde oder so ein bisschen weiter oberhalb vom Boden ihr Nest.
Also es ist schon ein richtiges Nest, wie so ein Amselnest, ja, ne? Also so ein Napfennest, genau, ist das, ja.
Ja, und genau, da kann natürlich viel passieren.
Genau, aber Rotkehlchen sind auch gleichzeitig, passen die sich sehr gut an. Also man muss sagen, dass sie auch wahrscheinlich deswegen Gardener's Friend heißen, weil es kommt echt oft vor, dass die so auf, ich sag mal, einen Meter Höhe oder so, irgendwo im Schuppen oder an nicht so unbedingt drinnen, aber so Holzstapel im Garten, irgendwie so, ich habe schon gelesen von so Rasenmähertreckern, die den ganzen Winter über in so einem Verschlag standen und auf einmal hat das Rotkehlchen unterm Lenkrad da sein Nest gebaut. Also wirklich, ja, in diesen typischen Gartenstrukturen baut es auch sehr gerne und dann wiederum auch versteckt. Also es ist nicht unbedingt nur am Boden, aber durchaus auch am Boden. Und ich weiß, bei Freunden meiner Eltern war immer jedes Jahr das Rotkehlchen im Briefkasten, also in dieser Röhre, wo man die Zeitung reinsteckt, die
ja,
sozusagen
ja,
unterm passt. Briefkasten ist.
Ja.
Also so eine Halbhöhle. Die mögen auch diese Halbhöhlenkästen. Also man kann denen auch diese Halbhöhlen aufhängen, aber dann eben nicht unbedingt in 4 Metern Höhe, sondern eher irgendwo, wo es auch so ein bisschen versteckter ist. Also
ja,
hat bei mir nie geklappt, ja, muss ich zugeben. Rotkehlchen ist sehr, was den Brutplatz angeht, sehr, sehr eigen. Also man liest immer, man kann diese Halbhöhlen aufhängen für die, aber ist bei mir nie, hat nie geklappt. Bedeutet aber nicht, dass sie nichts gefunden haben, sondern im Gegenteil, dass sie auf jeden Fall andere Orte haben, wo sie das bevorzugen, den Neststandort. Ich habe gelesen, dass einmal in irgendeinem Buch eine Geschichte, dass sogar ein Rotkehlchen in der Jackentasche eines Gärtners, der seine Jacke aufgehängt hat und irgendwie nur einen Tag da hingen hatte, irgendwo an einem Schuppen, hat das Rotkehlchen in der Jackentasche sein Nest gebaut. Das passt auch sehr gut. Das
Ach,
ist
süß.
Auch so typisch.
Ja,
so
das passt total.
Vögel, die im Gummistiefel, Zaunkönig im Gummistiefel und so, da gibt es ganz tolle Geschichten. Genau, und man
ja,
kann
aber ich
übrigens,
glaube, das ist ja, auch, bitte, sag ruhig, ja?
Nein.
Ja, okay. Ich wollte schon weiter mit einem neuen Thema beginnen.
Letztes Thema dazu, weil wir sagen die ganze Zeit, das Rotkehlchen ist so häufig und es geht eben gut und es gibt es auch überall. Ja, das stimmt auch, das ist relativ gut aufgestellt und weit verbreitet in Deutschland. Aber auch da, es mag eben auch nicht zu aufgeräumte Gärten. Was da total hilft, ist, rede ich wieder von meinem Vater, aber dieser Garten ist so ein typischer Amsel- und Rotkehlchengarten gewesen. Also das waren einfach sehr häufige Vögel da. Was hilft? Zum Beispiel, wenn man Äste hat, die man vom Baum abgenommen hat, die man beschnitten hat, die Bäume, oder auch Laub, so, dass man das nicht in irgendwelche Laubsäcke packt und dann zur Deponie fährt, sondern mein Vater hat es immer zwischen die Hecken einfach gemacht. Das heißt, die Hecken waren so, dass unten so ein halber Meter immer altes Laub lag.
Genau.
Also ist auch gut für Igel und so. Und man kann tatsächlich auch diese Benjes-Hecken heißen die, also aus Totholz richtige eigene Hecken bauen. So, und die kann man auch immer jedes Jahr erweitern und das ist total cool, weil du hast, das sieht erstens ganz schön aus alten Ästen, finde ich. Und du hast eben, packst oben immer die neuen Äste drauf, die bei der Gartenarbeit anfallen. Und unten entsteht eben Humus. Das heißt, diese künstlich geschaffene Hecke verarbeitet sich sozusagen selbst. Und imitiert natürlich einen Waldboden, den es so kaum noch gibt, weil Wälder immer aufgeräumt werden. Bedeutet, man kann, wenn man den Platz hat im Garten, zum Beispiel diese Totholzhaufen oder auch Totholzhecken total gut anlegen. Und wenn das irgendwie ein bisschen versteckt ist, ist das auch so ein typisches Unterholz, wo das Rotkehlchen sein Nest baut.
Ja, ist eigentlich genau das, was ich auch sagen wollte. Ja, absolut. Einfach nochmal einen Tipp geben, wie man diesem Vogel und natürlich auch anderen bodennahen, brütenden Vögeln helfen kann in seinem eigenen Garten, dass man eben nicht immer alles weg, also ich sag mal bodennahes wegnimmt, sondern das auch lässt und so.
Genau,
also,
vor allem an den Rändern.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
So ein paar unaufgeräumte Ecken.
Genau, unaufgeräumte Ecken und vielleicht auch mal in Ruhe gelassene Ecken, dass das auch mal da rumliegt. Und noch eine ganz wichtige Sache finde ich bei dem Vogel, es ist ja auch ein Vogel, der jetzt nicht an Meisenknödel dran geht oder an Futterstangen sozusagen, sondern der geht auf den Boden und hüpft auf dem Boden rum und sucht dann nach leckeren Sachen. Und deshalb, wenn man den Vogel unterstützen will und füttern will, auch im Winter, dann sollte man eine Fläche schaffen, die auf dem Boden ist und da was hinstreuen und das womöglich vielleicht auch ein bisschen schützen. Weil oftmals ist mir aufgefallen, dass die Vögel gerne hinwollen, aber es ist gar nicht möglich, weil da Katzen rumlaufen und Hündchen und Menschen rum. Also da gibt es auch Möglichkeiten, die man bestellen kann, so Gitter, die man über das Essen stülpt, dass die Vögel, also die kleinen Vögel eben da durchkommen und dann auch nicht, nicht total schutzlos sind.
Ja, ich glaube, das stimmt.
Das wäre ganz gut.
Noch. Genau,
wollte ich noch mitgeben.
Sehr gut. Und die sind eigentlich, wo wir im Thema Fressen sind, Insektenfresser. Das sieht man an dem Schnabel. Also keine Körnerfresser von Hause aus, aber sie können durchaus, ich sag mal so, kleine Sämereien, aber auch Haferflocken und vor allem auch Beeren und sowas mögen die sehr gerne. Kann man ihnen
anbieten. Geht es dir eigentlich auch so, dass wenn du Rotkehlchen siehst, dass du auch direkt an der Amsel, also ich denke immer bei Amsel auch an Rotkehlchen. Ja. Nee, also was heißt nicht immer, aber die gehören so ein bisschen zum deutschen Bild für mich. Also man hat eine Amsel und dann ist auch ein Rotkehlchen nicht weit. Hätte ich jetzt so gesagt.
Irgendwie sind die in einem ähnlichen Habitat, ne? Also diese Gärten und Parks. Das passt schon. Die bewegen sich in ähnlichen Räumen. Amsel ist natürlich viel präsenter, weil die sitzt auch gerne mal oben auf dem Dach und singt ihr Lied. Rotkehlchen sitzt eher so 2 Meter Höhe im Baum und singt sein Lied. Aber doch, das passt schon. Die überschneiden sich die Lebensräume, auch so große Parks und so weiter.
Ja, wir haben ja jetzt hier, weil wir auch vom Singen schon reden, ich hatte dieses Jahr hier in Köln das Gefühl, dass ganz viele Rotkehlchen unterwegs waren. Das waren auch fast die ersten, die ich gehört habe. Und liegt natürlich auch an der Uhrzeit. Das sind ja Vögel, die sehr früh singen.
Und da machst du immer schon Yoga.
Und da bin ich schon im Wald und räume den Wald auf und fege. und auch später in den Abend, sogar in die Nacht rein. Und da hört man diesen Vogel und deshalb fällt er dann auch auf.
Ja.
Obwohl er für viele und auch für mich lange Zeit auch nicht wirklich, also man weiß nicht direkt, das ist jetzt, ein Rotkehlchen. Also
ist mir auch lange schwer gefallen.
Schwer auszumachen.
Ja, ist mir lange schwer gefallen, den Gesang zu bestimmen, tatsächlich. Also wenn wir ihn gleich uns anhören, ich glaube, viele kennen den Gesang, aber es ist einer, der nicht so super gut im Kopf bleibt. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Also der ist auch sehr variabel.
Keine Melodie.
Er hat nicht so diese wiederkehrende Flötenmelodie wie die Amsel. Er ist ein bisschen variabler, glaube ich. Aber ist mir auch echt so gegangen wie vielen, dass man den nicht so fort im Kopf hat. Aber wenn man einmal das Rotkehlchen sieht, wie es singt, dann merkt man sich das auch. Also wenn sich das mit einem Bild verknüpft, glaube ich.
Also du kannst das schon ausmachen jetzt, wenn du ein Rotkehlchen hörst.
Ja, inzwischen schon, aber hat ein bisschen gedauert. Ist aber auch sehr viel
Mach mal nach.
also das hat so ein... jetzt wollte ich
die feinfragen. Fangfrage, eine Fangfrage war das. Aber also, los, dann los.
Ist wenn ich jodeln müsste, wäre es ein bisschen so... Das Flöten ist so jodelidelü und dann kommt oben drüber so ein... Weißt du, was ich meine?
Ja.
So ein Flöten mit so einem kleinen Zwitschern am Ende oder so ein leiseres... am Ende des Flötens.
Ja, und hoch.
Sehr hoch.
Ne?
Also es gibt diese... Ja. Also ich kann es nicht... Ja. Also müssen wir uns
anhören. Ich lass mal laufen.
Ja, lass mal
ich
laufen.
Lass mal laufen.
Ist ein ja Moment. Nicht zu ertragen hier, wenn wir jetzt die Vögel selber singen müssen.
Ich hoffe, irgendjemand hört das gerade. Hörst du das?
Ja, ich höre das.
Nochmal. Ja, es hat eben auch nicht wirklich so einen Anfang und ein Ende. Ja. Ne? Es ist eher so eine, es ist so durch.
Total.
So, aber super, aber sehr schön. Also super, es ist ein schön. Ganz schöner Gesang.
Total.
Aber es, ja, also es ist nicht so auszumachen wie zum Beispiel bei dem Baumläufer.
Ja. Und es ist eben.
Keine Melodie.
Also was aber ganz schön ist mit dem Rotkehlchen, eine wichtige Info zum Gesang. Es ist neben dem Zaunkönig fast der einzige Singvogel in unseren Breiten, der auch im Winter singt. Nicht ganz so häufig wie der Zaunkönig, der ist wirklich sehr präsent im Winter, weil es wirklich der einzige fast ist. Aber das Rotkehlchen an sonnigen Tagen, Momenten oder wenn es so ein bisschen wärmer ist, kommt ja auch in den letzten Jahren öfter vor, dass auf einmal im Winter so ein Tag ist mit 12 Grad oder so. Da kann man fast davon ausgehen, dass man da auch ein Rotkehlchen singen hört. Und dann ist man natürlich ziemlich sicher, das ist das Rotkehlchen, weil alle anderen Singvögel da noch gemütlich schweigen.
Oder gar nicht da sind.
Oder gar nicht da sind.
Das wie stimmt. auch immer, ne?
Ja,
die Rotkehlchen sind ja auch, was ich gehört habe, sehr revieraffin. Also sie haben ein Revier, was sie über das ganze Jahr verteidigen, möchte ich es jetzt mal nennen. Und das passt aber dann auch wieder gut, so wie wir sie beschrieben haben, sind sie auch rabiat, habe ich gehört.
Total. Da gibt es doch auch diese, Rabiat. Das habe ich mal in irgendwelchen Tierfilmen früher gesehen, es gibt so Versuche, wo man so ein Rotkehlchen aus Knete, kennst du das?
Nee, ich habe was gelesen, wo die den Kopf abgehackt haben.
Ja, genau. Also da gibt es so einen Versuch, wo es um Revierverhalten geht und da hat irgendein Orni oder irgendein Wissenschaftler ein Rotkehlchen aus Knete mit aber auch so einem roten Bauch auf so einen Ast gebaut und da dauert es keine Minute, bis dann der Revierinhaber kommt und diesen Knetevogel kaputt haut. Also da sind sie sehr, sehr rabiat, das stimmt.
Aber das passt dann eben auch zu diesem mutigen und selbstbewussten Auftreten,
total.
Ne? Was wir jetzt schon erzählt haben.
Ja,
wir haben jetzt noch nicht von Paray vorgelesen.
Stimmt.
Wollen wir das noch oder lassen wir das heute? Ich meine, wir haben viel schon erzählt, vielleicht noch interessant der lateinische Name. Ich weiß gar nicht, was meinst du?
Lies es doch einfach einmal vor, dann haben wir es immer einmal drin. Noch einmal,
dann mache ich das jetzt.
Wollen wir doch diese Tradition bewahren. Außerdem liest du so schön vor.
Ach, jetzt hör doch ab. Das ist ja wirklich unverschämt. Schon fast.
Doch.
Ich muss es suchen.
Okay.
Ich habe es nicht aufgeschlagen. Aber,
ich kenne den lateinischen Namen auch nicht. Von manchen Vögeln kenne ich den ja. Also der ist dann auch irgendwie eingängiger. Aber vom Rotkehlchen habe ich mir den nie gemerkt.
Eritacus rubecula.
Aha. Hast du es gefunden?
Nee.
Ich habe das eigentlich erzählt, damit du in der Zeit weitersuchst. Ganz gemütlich
ja, das ist gut.
Dein Rotkehlchen. Unter R, guck doch mal einfach.
Hier, es ist nicht, okay. Ja, du kannst ja ruhig schon mal, was dir noch einfällt, erzählen. Ich muss es kurz suchen, es tut mir leid.
Mir fällt noch ein, das ist ganz interessant noch, es gibt ja auch noch ein Blaukehlchen und ein Schwarzkehlchen und ein Braunkehlchen, wohingegen die alle gar nicht so, also das Schwarzkehlchen und das Braunkehlchen sind gar nicht so nah verwandt mit dem Rotkehlchen. Und die haben tatsächlich auch nur die Kehle, also das, was unterm Schnabel ist, in der jeweiligen Farbe, also Schwarzkehlchen, also eine schwarze Kehle. Und das Rotkehlchen hat ja wirklich ein sehr, sehr ausgeprägte, also die Kehle geht ja, wenn man so will, das Rot der Kehle geht über in ein Rot des Bauches. Und dasselbe beim Blaukehlchen. Das Blaukehlchen ist ein wahnsinnig schöner Vogel. Sehr selten. Ist auch eher so im Schilf, in so Sumpflandschaften, Moore, die letzten drei Moore, die es noch gibt auf der Welt. Da gibt es Blaukehlchen, habe ich tatsächlich auch schon mal beobachtet. Wirklich wunderschöne Vögel. Und spannenderweise sieht da das Weibchen anders aus als das Männchen. Genau, und das Blaukehlchen kann man sich gerne mal angucken. Das hat wirklich einen knallblauen Bauch und Brust. Also das ist so ein schöner Vogel, aber sehr selten,
stimmt.
Und hat einen ganz anderen Lebensraum als das Rotkehlchen. So, Antonia, jetzt liest uns doch das Rotkehlchen
jetzt mal vor. Jetzt lese ich vor. Ja. Also Rotkehlchen, Eritacus Tacus rubicula, 14 cm lang, einer der bekanntesten europäischen Vögel, unverkennbar durch die rote Brust, von anderen rotbrüstigen kleinen Vögeln durch das ebenfalls rote Gesicht zu unterscheiden. Die Jungtiere, wie andere Jungtiere, kleine Drosseln, braun mit heller Sprenkelung, hält sich viel am Boden auf, oft recht zutraulich, Gesang, eine feine, etwas melancholische, dahinperlende Tonfolge mit Tempo und Höhensprung. Fast ganzjährig zu hören, Rufe charakteristisch, ticken, tick, 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 Wälder, Hecken, Gebüsche, Parks und Gärten.
Ja, Melancholie, das hatten wir noch nicht. Gerade das stimmt. Es ist wieder mal sehr melancholisch, das Rotkehlchen. Vor allem auch, wenn man irgendwie das im Februar mal hört und man so denkt, so jetzt ist auch mal Jod mit dem Winter hier, es reicht. Als ich im Januar in Köln war bei dir, bin ich doch immer mit dem Fahrrad am Brüsseler Platz vorbeigefahren und da sang immer auf jeden Fall ein Rotkehlchen sehr fleißig.
Ja, am Brüsseler Winter. Platz, ja, stimmt. Ja, da sind zwei, die besingen sich sozusagen und die sind echt laut, die prallen dann so von dieser Kirche ab als Echo,
die Vögel.
Das stimmt.
Ach so.
Also die Vögel auch und manchmal auch der Gesang. Nein, also der Gesang.
Ja, weil da die weil es in der Stadt natürlich so einen besonderen Sound nochmal gibt.
Super schön. Ja, hast du recht, das stimmt. Und das ist auch die Uhrzeit wiederum, diese im Abend und ganz früh morgens, auch wieder wie bei der Nachtigallenvogel, der, wenn man ausgegangen ist, oftmals einen auf dem Nachhauseweg begleitet.
Ja, das stimmt.
Oder? Ja. Kann man so sagen.
Und einen vorwurfsvoll anschaut, dass man schon wieder die Nacht zum Tag gemacht hat.
Ja, du, also bei dir. Bei mir ist es natürlich noch nie passiert. Aber
bei dir denken die
sich, ich höre das.
Los. Ja, genau.
Und, so, bin auch ein Vogel, der wohl in der Käfighaltung immer noch in der Käfighaltung oder im Käfig gehalten wird.
Das ist schrecklich.
Jetzt in Deutschland nicht, aber
warum?
Ja, echt. Ja, weil die wie bei der Nachtigall sehr schön singen.
Ja.
Und das tut natürlich das Rotkehlchen auch und sie sind schön anzugucken.
Ja.
Und und ich habe gehört, dass das Rotkehlchen nicht so schwer zu halten ist wie die Nachtigall.
Oh Gott, das soll jetzt aber keine Anleitung zum Rotkehlchenfangen sein. Also Singvogelhaltung ist zum Glück in Deutschland verboten.
Ja, richtig.
Aber das macht es ja oft dann noch interessanter für manche Menschen. Also das ist ja, es gibt einen Riesen, da werden wir auch öfter noch zu sprechen kommen, es gibt einen Riesenmarkt für Wildvögel, die illegal gefangen und gewildert werden. Ein Riesenthema, ein sehr trauriges
Thema. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Nee, aber es ist ja oft so, je seltener es ist oder je mehr man es... Also es gibt halt Liebhaber, die tatsächlich sich darauf spezialisieren und wenn das verboten ist, ist das total die Nische, ne? Also, und genau, das haben wir beim Stieglitz damals, beim Distelfink schon besprochen. Gibt es immer noch und ist aber verboten. Also da gibt es auch übrigens das Komitee gegen den Vogelmord. Das ist ein ganz toller Verein, mit dem wir schon länger auch zusammenarbeiten, auch schon Filme gemacht haben. Ganz toller Verein, das Komitee gegen den Vogelmord. Den kann man auch bei Facebook folgen und sich das mal angucken, weil die machen ganz, ganz tolle, wichtige Arbeit in Sachen Vogelschutz. Zum Beispiel auch auf dem Vogelzug werden ja ganz viele Vögel in Nordafrika, im Nahen Osten und so weiter gewildert. Ich will das jetzt nicht ausführen, aber die haben zum Beispiel neulich auch gepostet, dass sie eine illegale Fangstelle in Deutschland hochgenommen haben. Also die sind da sehr drauf spezialisiert. Das ist ein toller Verein, den kann man nur unterstützen.
Absolut. Und wir wollten ja auch den Axel von dem Verein mal einladen. Der sollte wirklich über seine Arbeit erzählen. Hat er auch schon öfters in der Presse, aber es ist auch wirklich super wichtig,
total,
weil viele eben auch nicht wissen, dass Tierhandel oder illegaler Tierhandel nach Waffen und Drogen der größte Handel weltweit ist. Es ist wirklich, also nicht nur mit Vögeln, ne? Wir reden jetzt über Wildtiere im Allgemeinen.
Reptilien und so
Also. Richtig, genau. Und natürlich auch, dann geht es eben auch über Großwild etc. Aber es ist wirklich ein Riesenproblem und damit wird sehr, sehr viel Geld verdient.
Super spannendes Thema. Das sollten wir auf dem Schirm haben, wenn wir einen Vogel ziehen, der vielleicht ein Zugvogel ist und davon betroffen ist.
Ja.
Also da gibt es ja einige.
Wir ziehen ja heute. Vielleicht ist das dann eine Möglichkeit.
Genau. Ne? Und sonst müssen unsere Hörerinnen und Hörer einfach wieder nur mit uns Vorlieb nehmen. Also, was ich mich jetzt frage, ist tatsächlich, du hast mich ja beim Mauersegler sehr überrascht, dass auf einmal Taylor Swift um die Ecke kam. Wo ich noch wochenlang, tagelang immer noch eigentlich einen Ohrwurm von habe, Sehr schön. Ich bin gespannt, was du mit dem Rotkehlchen. Ich habe schon versucht und geraten, weil bei Taylor Swift musste man ja um die Ecke denken. Der Mauersegler heißt auf Englisch Swift. So sind wir zu Taylor Swift gekommen. Das Rotkehlchen heißt mit Nachnamen. Das Rotkehlchen heißt mit Nachnamen Meyer. Das Rotkehlchen heißt mit Namen auf Englisch Robin. Und da frage ich mich natürlich, ob du heute die großartige Sängerin Robin vorbereitet hast oder ob es dir da zu einfach gemacht werden würde.
Also ich würde ja Robin sehr gerne nehmen. Ich bin ja ein großer Fan, genau wie du.
Tolles Konzert war ich übrigens. Also letztes Jahr oder vor 2 Jahren, das war, also als man noch auf Konzerte gehen konnte, sorry, muss ich kurz erzählen, das war eines der besten Konzerte in Berlin, auf denen ich jemals war. Und ich bin da hingegangen mit einer Haltung, jo, ist halt bestimmt ganz nett. Und ich bin da rausgekrochen und war bis auf die Knochen nass geschwitzt. Und es war so geil. Also so eine coole Frau. Hat wirklich Spaß gemacht.
Ja.
Okay, aber hören wir jetzt nicht.
Die hören wir jetzt nicht. Das hat auch den Hintergrund, weil Robin mit Y geschrieben wird. Und dann dachte ich, irgendwann ist es irgendwie zu weit hergeholt.
Genau.
Es Robin ist total wird ja mit I geschrieben.
Also Herbert Grönemeyer bei der Goldammer war natürlich sehr nah dran. Ja.
Ja.
Okay.
Nee, aber habe ich mich gegen entschieden, obwohl ich hier 20 Lieder gerne spielen würde von ihr.
Mhm.
Ich habe dann ein wenig geguckt und es gibt ein Lied, das heißt Fly Robin Fly, also Flieg,
Rotkehlchen,
Flieg.
Flieg, Rotkehlchen, Flieg. Fly Robin Fly kenne ich natürlich, hätte ich auch selber drauf kommen können.
Ich bin da nicht drauf gekommen.
Nee, ich auch nicht.
Also ich hatte es nicht im Kopf.
Vielleicht hat man aber auch, weil man Robin, wenn man das so hört im Radio, dann denkt man eher an den Namen oder ich weiß es nicht genau. Aber Fly Robin Fly hat mein Vater sogar auch im Garten gerne gesungen, wenn das kleine Rotkehlchen da war.
Richtig, siehst du? Und das passt auch, weil es ist ja aus den 70ern, das Lied. Und was
fly,
ich nicht wusste.
Robin Fly, oder?
Ja, genau.
Up to the sky.
Nee. Ja, und ich dachte immer, doch. Und ich dachte immer, das sind doch Amerikaner, oder? Also ich hätte nie damit gerechnet, dass Silver Convention, so heißt die Gruppe, dass die Deutsche sind.
Echt?
Und das ist aber so. Die kommen aus München, sind Produzenten gewesen und die haben sich dann 3 Ladies als Verstärkung geholt.
Gibt's die noch? Lass uns die mal einladen.
Nee, ich glaube, die gibt's nicht mehr. Aber ich kann das mal recherchieren.
Noch die müssen ja alt sein wahrscheinlich dann, aber...
Ja. Also die Sängerin gibt es bestimmt noch und ich denke auch, dass eine Amerikanerin war, aber es kommt aus Deutschland und sie haben diesen R&B-Song, man muss ja wirklich sagen, ist ein souliger Song.
Für
der,
die Zeit untypisch in Deutschland eigentlich.
Total, hätte ich jetzt gedacht, total, und die haben auch den Grammy dafür gewonnen, also den amerikanischen Grammy für bester R&B-Song. Und das finde ich dann schon interessant.
Ja, total.
Dann denke ich auch immer bei den 70er Jahren, Fly Robin Fly, also wenn ich an so die Geschichte der 70er denke, wo ja auch sehr viele Drogen genommen wurden und ich sag mal LSD und solche Geschichten, und da waren ja viele Songs, die so ein bisschen mit Fly und ich fliege durch die Gegend und so. Vielleicht hat das auch damit zu tun. Ja, du, aber die, wenn du dir den Song gleich anhörst, die wiederholen eben diesen Refrain, ich glaube, 10-mal.
Da ist jetzt nicht mehr. Vielleicht waren sie wirklich leider völlig drupp.
Ja, die waren vielleicht drupp. Ja,
und haben überall Rotkehlchen gesehen.
Aber sag mal, es gibt ja in Amerika, weil wir gerade dabei sind, auch Robins, also auch Rotkehlchen. Aber die sehen anders aus, oder? Und singen auch anders, oder?
Ich weiß nicht, ob
sind das die gleichen?
Das sind, ich glaube nicht.
Es gibt
nicht
ja European Robin und...
Ja, es gibt ja auch, es gibt verschiedene Arten, die sind meistens nicht genau gleich. Aber ich kenne mich mit nordamerikanischen Arten leider überhaupt nicht aus. Müssen wir mal deinen Freund Tu fragen.
Ja,
aus
den werden wir mal anhauen.
Aus Messeschuschitz.
Aus Messeschuschitz.
Das ist leider, ich kann es glaube ich wirklich nicht sagen.
Nee, das ist für uns Deutsche wirklich ein Problem.
Ich kann es nicht. Es ist leider sehr unangenehm. Aber es ist ja auch nichts Neues.
Ich kann nicht.
Kannst du das sagen?
Massachusetts.
Wie?
Massachusetts.
Nochmal.
Massachusetts.
Massachusetts.
Ja.
War richtig?
Ja. Und jetzt amerikanisch Massachusetts.
Massachusetts.
Warte. I'm coming from Massachusetts.
Massachusetts.
Ach, keine Ahnung. Egal.
Da gibt's
ich hol mal
auch
den
Lied
Topf,
von den
habe ich wieder vergessen.
Gibt's ein Lied von den Bee Gees. oder?
Ja.
When the night light goes go out in Massachusetts. Ich hab's richtig gesagt gerade. Also pass auf, wir fragen deinen Freund Tu aus Massachusetts, ob das Robin dort dasselbe, das gleiche Robin ist wie in Germany. Und
ja,
jetzt müssen wir, bevor wir das Lied Fly Robin Fly hören, einen neuen Vogel ziehen, Antonia.
Das machen wir jetzt. Antonia ist dabei.
So,
du darfst Stopp sagen.
Ich bin schon wieder aufgeregt, weil ich weiß nicht, was alles drin ist.
Ja, es ist viel drin. Ich habe alles wieder reingetan.
Wie, alles wieder rein? Das heißt, es kann auch wieder der Eichelherr sein, oder was?
Nee, es könnte...
Einfach nochmal.
Nein, es könnte auch ein Vogel sein, der jetzt für den Frühling nicht stellvertretend ist.
Ne? Okay. So, stopp.
Wie das Rotkehlchen.
Stopp.
Ja. Ah! Nee, den müssen wir jetzt nehmen. Kranich.
Och, wie schön. Da gibt es so ein tolles Lied. Da möchte ich das Lied eigentlich vorstellen.
Ja.
Wollen wir diesmal tauschen?
Ja, können wir machen.
Also.
Ach, wie gut.
Du kannst
Kranich freue ich mich auch. Da haben wir gute Geschichten.
Ja, zu. Voll. Aber wirklich, ich habe viele Geschichten auch vor allem. Also Leute, ich könnte direkt loslegen.
Ja.
Und, oh geil, ich war ganz, ganz, ganz toller Vogel. Und ich habe auch seit Tagen einen Ohrwurm von einem ganz tollen Lied. Das singe ich jetzt noch nicht, aber wenn wir hier gleich zu Ende gemacht haben, singe ich es für mich, weil es ist so
ganz
schön.
Ganz alleine. Ja.
Gruß geht raus an meinen Vogelfreund Philipp, der mich sehr gerne füttert mit verschiedenen, mit Content über Vögel, weil er auch ein großes Herz dafür hat. Also das Lied habe ich von ihm.
Wie schön.
Das werde ich ihm dann jetzt mal gleich sagen, dass das der nächste Vogel ist. Er wird es aber auch hören.
Ach, das freut
sehr
mich.
Sehr treuer
Nein, das
Hörer.
Ist ein Vogel, der wichtig ist jetzt.
Ja.
Auch für den Frühling vor allen Dingen. Den hätten wir nicht im November machen können
doch.
Oder so. Ach doch, im November schon, aber nicht im August, September so.
Ach, der geht immer.
Ja, stimmt, hast du recht. Der geht immer.
So.
Gut, also gut, dann mache ich jetzt
also,
das Lied an.
Jetzt hören wir uns
Schluss
das Lied
aus.
An Fly Robin Fly.
Ja.
Und ich wünsche dir einen sehr guten Tag. Danke für das schöne
danke.
Gespräch. Auf
ja,
Wiederhören.
Auch. Alles Jote.
Alles Gute.
Alles Jote.
Bis dann.
Tschö.
Tschüssi. Geil.